Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Leute, ich habe heute wirklich ein spannendes Thema am Start. Also stellt euch mal vor, ihr habt ein Unternehmen mit 600.000 Mitarbeitenden, vielleicht sogar mehr als 600, das wird der Protagonist uns gleich nochmal vielleicht genauer sagen. Und ihr seid dafür zuständig, dort People Experience an den Start zu bringen, umzusetzen, sicherzustellen, dass die da sich alle gut aufgehoben fühlen etc. pp. Das hat ganz viele Implikationen. Da bist du auf der Werteebene unterwegs, da bist du auf der Technologieebene unterwegs, bist sowieso auf der Kommunikationsebene unterwegs. Also eine Mammutaufgabe. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute ein Mann hier am Start ist, der eine irre Karriere hingelegt hat. Ich hoffe, das wird er uns gleich selber erzählen, vor allen Dingen auch mit dem Startpunkt. Ich nehme es jetzt nicht vorweg. Und das ist Frank Schmalfeld. Der ist nämlich Vice President People Experience, zumindest derzeit noch bei der DHL. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, besten Dank, dass ich dabei sein kann, Gero. Klasse.
Freut mich wahnsinnig, denn das, was du da machst jobmäßig, ich glaube, das ist einer der spannendsten Jobs, die man im weitesten Sinne im Personalumfeld, wenn du das überhaupt selbst so siehst, kannst du gleich ja selber was zu sagen, den es überhaupt so gibt, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich weltweit.
Ja, also ich sage immer bei mir, das ist die absolute Kirsche auf dem Kuchen. Du hast ja eben gesagt, irgendwie, ich habe schon ein bisschen Background bei dem Laden. Und tatsächlich, ich habe mal 96 als Zusteller angefangen und habe wirklich 4 Jahre lang Postpakete, damals sogar noch Postbanksachen, also Geld ausgezahlt, habe alles weggebracht zu den Leuten, damals in Schleswig-Holstein, meine Heimat. Und ich bin dann irgendwie auf Post hängen geblieben und habe mein Studium irgendwann geschmissen, um ein anderes anzufangen. Ich wollte eigentlich Lehrer werden für Englisch und Sport. Und dann irgendwann hat die Post mir ein tolles Angebot gemacht, dass ich doch zu denen komme und dort Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und so war ich 8 Jahre dann in der IT und dann 7 Jahre in einem Prozessverbesserungsprogramm, einem relativ großen weltweit, war da als Lean Six Sigma Black Belt unterwegs und habe auch dieses Programm an sich ein bisschen gesteuert. Dann wieder auf die andere Seite, Thema großes Engagement-Programm. Jetzt sagt es eben schon 600.000 Leute, ist schon eine Nummer, wo wirklich jeder dann erreicht wird. Auch da habe ich einen Teil des Unternehmens mir aber ausgesucht, um das denn zu beglücken. Und 2019, wie gesagt, dann die Kirsche auf dem Kuchen, das Thema People Experience, wo ich total davon zehre, dass ich mal 4 Jahre lang Zusteller war. Weil es geht ja auch natürlich um unsere ganzen Frontline-Kollegen, Firstline-Kollegen, wie auch immer wir die nennen wollen, in dem möglichst respektvollsten Weg, weil die verdienen nun mal unser Geld. Das weiß ich, wie hart dieser Arbeitstag ist. Ich brauche IT dafür natürlich, mein IT-Background. Ich brauche das ganze Thema Prozesse, Prozessmanagement, weil im Hintergrund soll natürlich auch alles lean und möglichst effizient sein. Und du musst natürlich das Thema Engagement dabei haben. Weil wenn die Menschen das nicht kennen, was wir tun, und dann werden sie es schlicht und einfach auch nicht nutzen. Aber viel wichtiger ist, dass wir das Richtige anbieten für die Kollegen. Ja, und so, wie du schon sagst, das ist ein echt spannender Job. Das macht richtig Laune und ist einfach unfassbar inspirierend, wenn man auch mal die Chance hat, in ein anderes Land zu gehen und da mal zu gucken, was dort andere Menschen umtreibt und eben nicht nur in Deutschland. Du sagst es eben 600.000 Mitarbeitern, ja, 600.000 Mitarbeitende in 220 Ländern in 5 verschiedenen Business-Divisionen, wie sie bei uns heißen. Also das sorgt für eine Komplexität sondergleichen. Nur mal als ein Beispiel, wir übersetzen unsere Mitarbeiterbefragung in 50 Sprachen. AI macht es langsam ein bisschen einfacher, aber da muss man schon auch wirklich sehr darauf achten, dass das nicht irgendwelche gekünstelten Übersetzungen sind, sondern die müssen natürlich auch gut sein. So viel erstmal als kleiner Einstieg.
Da gefällt mir vieles dran, was du gerade gesagt hast. Also erstmal natürlich dein eigener Weg, du hast es selbst gesagt, diese Rolle People Experience, man muss ja fast sagen, die bedingt, dass man ein Unternehmen aus verschiedensten Perspektiven kennt. Und das ist ja oftmals nicht wirklich gegeben. Also ich habe immer ein großes Plädoyer dafür, mehr Quereinstiege, mehr übergreifende Karrierepfade in Unternehmen anzubieten. Leider ist das in vielen Organisationen so nicht gegeben, auch in vielen Personaler in den Köpfen nicht. Schön, dass das bei dir sozusagen anscheinend geklappt hat. Aber so wie ich das einschätze und so wie ich dich bisher kennengelernt habe, das war ja auch kein Plan. Das hat sich wahrscheinlich so entwickelt.
Ja, das hat sich tatsächlich irgendwie so entwickelt. Wenn man einfach sehr für das brennt, was man tut, dann legen sich vielleicht einige Dinge irgendwie zurecht. Und mir sind einfach Mitarbeiter schon immer sehr wichtig gewesen. Ob das jetzt meine direkten Kollegen sind, ob das Leute, die man mit einem Projekt zusammengearbeitet hat, ob das Prozessverbesserungsteams gewesen sind. Und dadurch lernt man natürlich auch eine unheimlich große Menge Leute kennen durch so eine Programme. Und das ganze Thema Engagement-Programme, wo du wirklich für nach und nach und immer wieder auch mehr Führungskräfte trainiert hast, die bei uns auch intern diese Trainings einfach weitergeben. Also ich trainiere Führungskräfte, damit die wiederum Führungskräfte trainieren. Dadurch baust du natürlich auch ein Netzwerk auf, ganz natürlich. Aber ich glaube, das Thema Authentizität und Leidenschaft ist da schon sehr wichtig. Und ja, da brenne ich für. Und anscheinend hat das irgendeiner gerochen und dachte, ja, das ist vielleicht das Richtige für den. Und wie gesagt, mit dem Werdegang passte das auch ganz gut. Aber im Plan war das nicht. Also wenn du mich jetzt vor 28 Jahren, als ich das erste Mal einen Brief zugestellt habe, gefragt hättest, ob ich das für möglich halte, irgendwann mal bei der Post zu arbeiten und in Bonn zu leben und sowas, dann hätte ich wahrscheinlich, nee, glaube ich nicht. Aber das ist so spannend hier. Das ist wirklich, ich bin nicht losgekommen von dem Laden. Ist schon cool. Das denkt man eben in Deutschland nicht, weil man den Laden eben nur als Deutsche Post kennt und nicht als dieses globale Unternehmen, das so multikulturell geil ist. Das ist echt cool.
Naja, ich sag mal, aus so einer Arbeitgeber-Employer-Branding-Perspektive wundert mich das jetzt nicht, weil da schon seit längerem auch so eine internationale Story erzählt wird. Spätestens seitdem ihr nur noch in Anführungsstrichen DHL seid, habe ich das Gefühl, dass das doch eine sehr starke Rolle spielt. Was mich interessiert, ist der Wertbeitrag dessen, was du tust. Woran wird der eigentlich festgemacht? Generell im Unternehmen und woran machst du ihn persönlich fest für dich selbst?
Ja, da würde ich jetzt mal ein bisschen ausholen.
Gerne.
Und zwar, das Schöne bei uns im Unternehmen ist, dass wir seit bereits 15 Jahren auf einem Weg sind und mehr das auch im Verständnis des Managements verankert haben, dass Engagement, Employee Engagement einfach ein sehr wichtiges Element ist. Und wir müssen also nicht mehr wie anno dazumal oder wie es vielleicht heute einige andere Unternehmen noch machen müssen, beweisen, dass Employee Engagement etwas Wichtiges ist, damit du auch Business Success hast. Das müssen wir nicht mehr. Das ist also, frag uns viel mehr oder sag uns eher, was können wir tun, damit wir mehr Engagement hinbekommen. Und das war auch tatsächlich wahrscheinlich die Geburtsstunde von dem, was wir bei uns eben People Experience nennen. Engagement können wir schon ganz gut, ne? Also zum Beispiel dieses Certified-Programm, was ich eben erwähnte, wo irgendwie alle Mitarbeiter weltweit von Führungskräften entweder fachlich oder auf Führungsskills trainiert werden. Das ist schon sehr viel Secret Sauce, die wir da haben. Aber die Frage war, was können wir denn noch tun? Was können wir denn noch tun, damit wir die Mitarbeiter, das Mitarbeiter-Engagement noch weiter steigern? Und das war dann eben, ja, da muss mal einer reingucken und Experience und Engagement wird oft gleichgesetzt, ist aber nicht. Experience ist eben der Input, Engagement ist der Output. Und es gibt so viele Dinge entlang des Employee Lifecycles, die du einfach deutlich besser machen kannst, wenn du sie besser digital skalierst, wenn du die User Experience, was übrigens wieder was anderes ist als People Experience, besser machst, wenn du Leute besser trainierst, wie man einen Mitarbeiter am ersten Tag empfängt, dabei angefangen, die sogenannten Momente, die Mitarbeiter haben, die in Fokus zu nehmen und mit besseren Erfahrungen zu hinterlegen. Das war die Ausgangsposition. Und nicht zuletzt, natürlich wollen wir auch Geld damit sparen als Unternehmen und wollen effizienter hier und da werden, indem wir Dinge digitalisieren. Und genau da ist natürlich der Sweet Spot. Und was wir haben so einen Begriff, der nennt sich bei uns Hard Value. Das ist ein Symbol, da ist ein Herz. Und auf der einen Seite vom Herz sind zwei Striche dadurch. Das ist also ein Eurozeichen. Also es ist ein kombiniertes Eurozeichen und Herz. Und ich finde, das schafft oder das zeigt das ganz gut und symbolisiert das ganz gut. Es geht eben darum, den Sweet Spot zu finden, für den Mitarbeiter was Tolles bereitzustellen, eine tolle Erfahrung bereitzustellen, ihn möglichst friktionsfrei durch sein Arbeitsleben zu geleiten und begleiten und auf der anderen Seite aber auch viel effizienter zu machen. Auf der anderen Seite, wenn du viele Mitarbeiter hast, stellst du auch viele ein. Und nehmen wir mal so ein Onboarding oder so ein Recruiting-Prozess, der kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Wenn wir den also besser gestalten und dadurch weniger Mitarbeiter vielleicht verlieren zu Anfang, dann sparen wir natürlich nicht nur durch Effizienz Geld, durch effizientere Prozesse, sondern einfach dadurch, dass die Menschen ein besseres Erlebnis bei uns haben, besser vorbereitet werden auf ihren Job, besser ankommen, besser willkommen geheißen werden und einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie auch bleiben. Und das haben wir sogar nachweisen können. Wir haben eine digitale Onboarding-Journey. Und die Kollegen, die da durchgehen, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie bei uns bleiben. Und das wissen wir. Wir haben also auch sehr gute Daten. Daher sind das ein paar ganz gute Beispiele. Erstmal, was ist der Gesamtkontext zum Thema Wertbeitrag? Und dann haben wir aber auch ein paar ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel dieses Thema Onboarding. Wenn wir das gut machen, bleiben die Leute und wir sparen eben auch Geld.
Also die Perspektive kann ich gut verstehen. Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr so eine Art Dashboard habt, wo ihr fürs Top-Management Kennzahlen zusammentragt. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie die eine große Kennzahl, auf die alles gemünzt ist. Weiß ich nicht. Ne? Gibt es ja in manchen Unternehmen oder zwei, drei, die ganz besonders entscheidend sind. Sowas wie der Employee Promoter Score oder sowas. Keine Ahnung. Also das Richtung Top-Management. Und die andere Frage, der Teil der Frage richtete sich ja an dich persönlich. What drives you? Was macht dich so besonders happy an dem Team? Mm.
Dass ich glaube, dass ich etwas tue, wo wir den Mitarbeitern, den Kollegen, den Mitarbeiterinnen, den Kollegen und Kolleginnen etwas Gutes tun, indem wir sie respektvoll behandeln. Das ist mir sehr wichtig. Augenhöhe ist mir sehr wichtig. Und einfach morgen etwas Besseres hinzustellen als das, was heute ist. Weil es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt noch so viel zu tun und Dinge zu verbessern und Dinge an Dingen zu arbeiten, für die man sich hinten und vorne nicht schämen muss, sondern einfach sagen, wir arbeiten daran, ein geiles Unternehmen für alle zu sein. Das treibt mich an. Und bei 600.000 Leuten ist das ja auch schon echt mal ein Skalierungsfaktor. Wir haben gerade wieder unsere Mitarbeiter Survey bekommen. Da haben also dankenswerterweise meinem Team, die sind super, super, super dankenswerterweise, weil das auch einfach ein Mega-Team ist. Aber wenn ich auch einen Konzern anschaue, wie sie es über die letzten 15 Jahre entwickelt hat, das geht hoch und im gleichen Zuge geht halt einfach auch der Unternehmenserfolg hoch. Und an sowas sich zu beteiligen, auf der einen Seite respektvoll ein geiles Unternehmen sein für Mitarbeiter und auf der anderen Seite aber auch Business-Erfolg zu haben, das finde ich, ist einfach eine geile Kombination.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, absolut nachvollziehbar. Das ist ja nun ein Job, den du da hast, der auch extremst schnittstellenreich ist. Ne? Du hast es eben schon angesprochen. Ne? Du redest über Onboarding und Recruiting. Jetzt bist du aber nicht Vice President Recruiting, sondern Vice President People Experience, wo die ganzen Themen im Grunde genommen ja alle mit stattfinden. Deswegen glaube ich, das Konzern hast du so manchmal auch ein bisschen politisch. Du musst halt viel sozusagen KollegInnen, die für bestimmte Themen stehen, mit abholen und gemeinsam austarieren, was ist jetzt der beste Weg. So stelle ich es mir zumindest vor. Wie läuft das?
Das läuft über ganz sicher eine gute Governance aus den richtigen Top-Managern, die uns oder sagen wir mal, die gemeinsam mit uns Richtung entwickeln ne? Und die sicherlich aus dem IT-Bereich kommen, die aus dem HR-Bereich kommen, die auch aus dem Comms-Bereich kommen, aber wirklich die Top-Manager, also die wirklich auf Vorstandsebene nachher sind. Und da habe ich dankenswerterweise einen verdammt guten Vorstand bei mir, den Thomas Ogilvy, der selber sagen wir mal, sehr, sehr menschenorientiert, auf der anderen Seite auch sehr digital ist. Aber ich glaube, das war ganz wichtig für uns erstmal zu verstehen, dass diese Komponenten, also Operations, IT, HR, Comms, das muss alles Hand in Hand gehen. Und da brauchst du schlicht und einfach die richtigen Leute aus den richtigen Gremien. Da haben wir uns schon am Anfang natürlich mal geguckt, wer aus dem IT-Board hat mehr Mensch, menschelt vielleicht etwas mehr, wer aus dem HR-Board ist vielleicht etwas digitaler. Und haben die dann zusammengebracht und haben daraus etwas gebaut, was wir das Peaks Council nennen. Und darunter beim ganzen Unterbau, bis in Working Groups, die sich wiederum um bestimmte Journeys und um bestimmte Plattformen und sonst was kümmert, die aber immer cross-divisional besetzt sind. So, und ich verstehe mein Team sicherlich als Inkubator, als Innovator, aber ganz wichtig auch als Facilitator. Über diese, sowohl über die verschiedenen Funktionen als auch über die ganzen verschiedenen Divisionen und Regionen hinweg. Und ich glaube, das kriegen wir echt gut hin. Dass wir eben diese verschiedenen Prioritäten, die verschiedene Bereiche, verschiedene Funktionen, verschiedene Regionen haben, die eben auch zu moderieren und doch zu gemeinsamen Prioritäten zu kommen. Das ist ein schwieriger und teilweise mühsamer Prozess, mit sehr viel mit Massage bis in kleinen Zeh zu tun hat, wofür man einfach auch denn die Leute braucht, die eben nicht nur Fachexperten sind, sondern die das auch können. Mhm. Bis hin zu Coaching-Skills. Ne? Also da geht es wirklich ins Eingemachte. Aber das macht auch Spaß. Also das muss man auch mögen. Also jetzt so eine zentrale Funktion irgendwo zu haben, die sagt, so machen wir das jetzt in so einem Riesenladen wie wir und dann laufen alle. Nee, vergiss es. Ne? Das passiert nicht. Ne? Das heißt, dieses ganze Stakeholder-Management und das fängt natürlich bei einer Vision an, das fängt bei einer Mission an, das fängt dabei an, Great Place to Work wieder zu sein. Das ist schon wichtig, da auch ein gutes Narrativ zu haben. Das ist die eine Seite. Das ganze Thema Menschen hinter sich zu bekommen, ein Netzwerk hinter sich zu bekommen, auf eine gemeinsame Mission. Auf der anderen Seite sprachst du das Thema Komplexität an. Verschiedene Systeme, oh, das bringt dich natürlich um. Ne? Also, wenn man...
Skalierung, ne?
Also wenn ja, das ist... Also, wir haben etliche HR-Systeme gehabt, lokale HR-Systeme, die wir auch parallel zusammenfahren zu... Immerhin weniger, als sie früher mal waren, aber bei weitem noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssten, damit es so einfach ist, wie man es gerne hätte. Aber wir versuchen da natürlich auch, einen gemeinsamen Data Layer dann drüber zu legen, Daten zu synchronisieren oder Daten zu harmonisieren, gemeinsame Datendefinitionen zu bekommen. Aber das ist schon richtig Kernarbeit. Ne? Aber wenn du, wie wir, personalisieren willst und relevante Sachen ausspielen willst, brauchst du diese Mitarbeiterdaten, damit du sozusagen ein hohes Maß an Relevanz schaffst. Und das ist schlicht und einfach ein paralleler Pfad, der in einem anderen Bereich, der aber direkt neben uns hängt, getrieben wird. Und wo der Tobi, mein Kollege, der Tobi, da eben auch versucht, die Daten gerade zu ziehen und die Systeme gerade zu ziehen, die unter der sichtbaren Oberfläche sind. Und ich sage mal so, ich habe die Systeme oberhalb der sichtbaren Linie, also all das, was man theoretisch virtuell und digital irgendwie anfassen kann. Und der Tobi, der macht das, was da unter ist, was man nicht sehen kann, aber ohne das darüber eben nicht funktioniert. Also ein Badezimmer, das noch so schön ist, aber nicht die richtigen Zu- und Ableitungen hat, das macht keinen Spaß.
Absolut.
Also ich ne, das funktioniert nur zusammen.
Das ist dann IT, von der du gerade sprichst.
Ne? Nein, das ist tatsächlich auch HR.
Auch HR.
Also, ja, also wir sind alle in HR unterwegs. Aber wir, wie ich schon sagte, wir haben extrem enge Bindung. Also wir sind
ja, aber
recht
ich muss
gut
anfangen. Also das ist in HR, aber die HR-Technologie dann, oder?
Ja, ja, das ist die HR-Technologie. Aber natürlich haben wir auch IT-Leute, die sich um die ganzen Plattformen kümmern.
Ja.
Aber ich glaube, auch da gilt, wir versuchen das eben zu moderieren, dass das zusammengefahren wird und nicht eben divisionale Einzellösungen gibt, sondern eben eine gemeinsame Strategie.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Ja, ich glaube, dass das immer wichtiger wird, weil die Technologie macht es halt vor. Und du hast das Wort zwar nicht direkt gesagt, aber umschrieben, das ganze Thema Individualisierung. Ne? Also je individueller ich auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden eingehen kann als Organisation, als Vorgesetzter, in Trainings, wherever, desto nachhaltiger wird bei den Mitarbeitenden ankommen, dass sie am richtigen Platz sind. Und desto höher wahrscheinlich dann auch die Identifikation und damit auch die Motivation. Ne? Und das eben auch schon gesagt, die Effekte, die das dann mit sich bringt, also hohes Engagement, hohe Identifikation, hohe Motivation, spiegelt sich dann auch in sehr guten Zahlen. Also der eindeutige Pfad. Man könnte ja auch sagen, naja, die Unternehmen, denen es gut geht, da sind die Leute happy, das ist ja auch einfach. Aber ich glaube, auch aus meiner Vergangenheit, das kann man auch mit statistischen Analysen nachweisen, wie die Zusammenhänge.
Ja, die Frage ist ja, wie nachhaltig ist das? Ja. Ne? Also du kannst natürlich, also bist du erfolgreich, weil du Druck ausübst, geht bestimmt auch mal eine Weile, aber wird nicht nachhaltig sein. Die Leute werden dir immer weglaufen und dann ist vorbei. Und diese Balance zu finden zwischen eben sei ein gutes Unternehmen, sei ein guter Arbeitgeber und die Investments in die Mitarbeiter, in die Systeme für die Mitarbeiter zu machen, in die Journeys, in die Moments etc. zu machen, wird eben auch zum Business Impact führen. Und ich kann auch bei mir sagen, die Vision, die den höchsten Business Erfolg hat, die investiert aber auch am meisten in Mitarbeiter und in zum Beispiel unsere Systeme und in die Infrastruktur, weil da sind natürlich auch viele lokale Leute, die du brauchst, weil für die Mitarbeiter ist natürlich der lokale, also das, was lokal passiert, hat die allerhöchste Relevanz. Das muss aber auch lokal bereitgestellt werden, ne? Der lokale Content und die lokalen Services. Und da haben wir 5000 Leute weltweit, die sich darum kümmern. Und einige haben weniger oder stecken da weniger Aufwand rein, andere stecken da mehr Aufwand rein und du siehst einfach, da wo mehr Aufwand drin ist, kommt hintenrum aber wiederum mehr raus. Also dieses Investment in Mitarbeiter, das ist fast schon, weiß ich nicht, ist keine Binsenweisheit, das ist wichtig und das ist einfach auch erfolgreich.
Ja, also ich glaube, da werden jetzt die meisten innerlich nicken. Die Kunst ist es natürlich, das nachhaltig durchzuziehen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mal nicht so einfach sind. Ne? Also ich will damit jetzt nicht sagen, man muss immer alles zu jeder Zeit möglich machen, aber es geht um Grundhaltung und die sozusagen durchzuziehen ist, glaube ich, durchaus eine Kunst. Das sieht man gerade an verschiedenen Stellen, wo man in Zeiten, ich sag mal 2020, 2021, mit Ausbruch des Ukraine-Krieges gesehen hat, die Unternehmen mussten sich ganz schön strecken, um Mitarbeitende zu gewinnen und auch zu halten. Ist im Moment aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht mehr ganz so. Im Hintergrund rattert natürlich die Demografie weiter. Die Digitalisierung, der ist auch egal, wie gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Das geht halt auch weiter. Und wenn es dann wirtschaftlich wieder stabiler wird, ich glaube, da werden einige sich wundern, wie hart es dann wird, Leute zu gewinnen und auch zu halten. Insofern finde ich das natürlich gut, was du gerade sagst. Und gerade auch bei so einem großen Unternehmen eine absolute Leistung. Du hast eben das schon angedeutet, also das Thema AI, künstliche Intelligenz, das interessiert mich auch nochmal. Also was glaubst du, wie AI dein Bereich, dein Verantwortungsbereich, das Thema People Experience, ich sag mal mittelfristig, in eurer Organisation beeinflussen wird?
Sicherlich in mehrfacher Hinsicht. Also die ersten Experimente, die wir jetzt damit gemacht haben, was wir auch jetzt, steht kurz vorm Rollout, ist erstmal überhaupt das, zum Beispiel nur mal ganz einfach, das Thema Suche, Content-Suche in unserem Intranet. Weil also derjenige, der bei dir zuhört und sagt, er hat eine gute Intranet-Suche, der soll sich bitte bei mir melden. Ne? Weil den habe ich noch nicht getroffen in all den Jahren. Suche ist immer scheiße. Und weil sie eben nun mal gerade bei Intranets personalisiert sein muss und sag mal, Leute den Content schlecht einstellen oder nicht gut einstellen und die anderen finden ihn ja nicht und ist er dreimal parallel da, weil verschiedene Länder und verschiedene Divisionen. Und natürlich finde ich das, was nicht für mich relevant ist. Und da machen wir jetzt einen großen Sprung nach vorne, indem wir das tatsächlich eben auch AI-basiert machen. Also sprich, erstmal weiß die AI schon mal viel besser, wer ich bin auf Basis meiner Mitarbeiterdaten und kann dann auch den mir zugeordneten Content auch wahrscheinlich besser finden. Nein, nicht wahrscheinlich, sondern wissen wir, findet die besser. Und nicht nur das, es kann mir den Content aber auch so ausspucken, dass er genau auf die Frage passt, die ich habe. Also interpretieren. Nehmen wir mal die gute alte deutsche Betriebsvereinbarung. Also 100 Seiten Elternzeit. So, jetzt suche ich irgendwas zum Thema Elternzeit und ja, Betriebsvereinbarung, 100 Seiten, herzlichen Glückwunsch, habe ich sie, wenn ich sie finde. Ne? So, und dann, aber habe ich nur eine Frage dazu. Und, boah, dann hat auch keiner Bock drauf, die 100 Seiten dadurch zu blättern. Und jetzt habe ich auf einmal eine AI, die sich das Ding ziehen kann und mir tatsächlich aus diesen 100 Seiten genau die Frage präzise beantworten kann, die ich jetzt genau habe. Und das ist zum Beispiel schon etwas, was wir jetzt nutzen und was wir auch schon evaluiert haben, haben wir schon POC zugemacht, läuft. Ne? Das rollen wir jetzt aus. Aber es geht natürlich noch viel weiter. Stell dir vor, wir können weitere HR-Systeme anschließen an unseren Hub, an unseren AI-Hub. Dann stelle ich mir wiederum mich auf dem Fahrrad, auf dem Postfahrrad zum Beispiel vor, im Regen. Macht überhaupt keinen Spaß, es ist kalt, meine Hände sind tun weh und ich soll jetzt auf dem Handy irgendwie Urlaub buchen, ne? Weil meine Frau gerade angerufen hat, hey, brauchst morgen Tag Urlaub, ich muss dies machen, einer muss aufs Kind aufpassen. Und dann muss ich mich da durch irgend so ein richtig clunky Urlaubsportal da durchhangeln, SAP-Optik. Und jetzt stell dir vor, ich hätte einfach nur so ein Mikrofonknopf, könnte ich raufdrücken und sagen, ich brauche morgen Urlaub. Und der weiß, ich bin es, er kennt meine Nummer, er kennt meine ID oder sie, wie auch immer wir die AI nennen wollen, kennt meine ID, kennt mein System, kann das interpretieren, dass ich brauche morgen Urlaub, morgen der 12. Oktober ist, kann den richtigen Eintrag im System machen, kennt meinen Manager, schickt die richtige Approval Request an meinen Manager und dann kriege ich später einfach eine kurze Notification, ja, hat geklappt, hast morgen Urlaub. So, das hört sich nach einer bombenleichten Experience an. Das ist ja mal das Geile, ne? Das ist eine super leichte Experience, aber das ist so immer, ich sag mal, die Schneeflocke auf dem Eisberg obendrauf. Und dann hast du diesen riesen Eisberg an Gelöt da unter, ne? Da ist, glaube ich, wahrscheinlich das Large Language Model noch das Einfachste. Aber dann wirklich die ganzen Systeme, die dahinter hängen, die in eine richtige Interpretierbarkeit zu bringen, das ist schon heftig. Aber da sind so viele Dinge auch in der Automatisierung, die wir einfach besser machen können damit. Daher, ich sehe AI als eine Riesenchance, auch gerade, du sprachst eben an, in einem demografischen Wandel, wo uns die Mitarbeiter schlicht und einfach auch verloren gehen werden, kommt das Ding eigentlich zur rechten Zeit.
Ja, absolut. Also ich war vor 2 Wochen in Las Vegas auf der HR-Tech-Konferenz und genau diesen Use Case, den du gerade erzählt hast, habe ich da halt auch gehört und das Riesenschlagwort auf der Konferenz war Agentic AI. Also die Idee, über personalisierte Agenten die ganzen Subsysteme im Grunde genommen ja anzapfen zu können und auf einem sehr komfortablen Weg Informationen zu bekommen, wo ich halt heute in der Regel am Verzweifeln bin. Ne? Ich denke, also ein Prozess ist ein gutes Beispiel jetzt mit dem Urlaubsantrag. Das können alle nachvollziehen, aber da fallen einem jedem auch 3 weitere Beispiele ein, ja, die ähnlich
wie. Total.
Ja. Sehr interessant. Und was ist so für dich so die größte Challenge, an der du gerade bist? Ist vielleicht sogar das gleiche Thema. I don't know. Das wirklich umfassend auszurollen.
Also, das sind die größten Challenges, derer sind 2. Das eine Thema ist, das hört sich auch wieder so profan an wie nur was, ist wirklich das Thema Account Activation. Also wie kriegen wir zum Beispiel unsere Zusteller, unsere Warehouse-Kollegen, wie kriegen wir die überhaupt auf dem Privattelefon überhaupt erstmal in unser System rein? Weil das soll ja sicher sein und trotzdem müssen wir irgendwie Passwörter verteilen, wir müssen Zugangsdaten verteilen. Das auf eine sichere und vor allen Dingen auf eine aber auch effektive und effiziente Art und Weise zu machen, ist mit den gängigen Mitteln, ich nehme jetzt zum Beispiel nur mal Microsoft Entra, das ist nicht so einfach, ne? Weil Microsoft denkt First World, irgendwie Redmond Office Leute, aber die denken nicht an den Courier irgendwie in Bangkok auf dem Tuk-Tuk. Und das ist schon wirklich clunky, ne? Diesen Account aufzusetzen, Passwort sich auszusuchen, denn wollen die noch irgendwelche Sonderzeichen da haben und so, ne? Das ist schon schwierig. Wir haben da tatsächlich, Microsoft hat da keine Lösung für gehabt, wir haben da selber was gebaut, ne? Das einfacher, das deutlich einfacher ist. Aber es ist bei weitem noch nicht genug, wenn du auch die ganze Security-Architektur in Services, die dahinter liegen sind, die vielleicht sensibler sind, Gehaltszettel und sowas, wo dann natürlich MFA gefordert wird. Und dann müssen die Leute wieder noch zusätzlichen Authenticator installieren. das ist schon alles Hochreck. Ne? Also das macht keiner dann mehr. Wenn das nicht sofort klappt, dann kommt das wieder in die Ecke. Und dort die richtigen Technologien zu finden, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Passkeys, die aber wiederum in einem solchen Kontext zur Anwendung zu bringen, in einem Unternehmenskontext mit etlichen Systemen und du auch Single Sign-On willst, da gibt's gerade nichts auf dem Markt. Außer du installierst dir irgendwie eine Authenticator-App. Die wollen wir aber nicht. Ne? Und weil die nutzt dann keiner. Und das ist einmal die Challenge, Nummer eins. Und Nummer zwei ist sicherlich das Thema nochmal Daten. Datenverfügbarkeit, Datenqualität, Datenharmonie, will ich es mal nennen, gemeinsame Datendefinition über verschiedenste Systeme. Ich sag's nochmal, 220 Länder, etliche legale Anforderungen, etliche Payroll-Systeme, also etliche Subsysteme mit nicht standardisierten Daten. Damit kannst du schlecht personalisieren. Und das, würde ich mal sagen, ist die zweite große Herausforderung. Ich glaube, das ganze Thema Journeys und Moments mit der richtigen Kreativität kriegst du da schon hin. Aber der Unterbau ist das Problem. Und den zu sortieren, ich glaube, das ist das gleiche Problem, was Deutschland in seinen Behörden hat. Da sind so viele etliche Untersysteme und du kriegst eine gute Experience, die obendrauf ist, einfach nicht ran, weil die Daten nicht synchronisiert sind. Und die einen machen es doch im Aktenordner, die anderen haben schon ein System, die anderen machen es in Excel. Das ist einfach Dinge, die man normalerweise als Normalbürger nicht sieht und wo jeder denkt, das kann auch nicht so schwer sein, ist es aber, weil die ganze Legacy dich killt.
Ja, absolut. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das wahrscheinlich auch eins der ganz großen Trendthemen in den nächsten Jahren im gesamten Tech-Bereich sein wird. Also genau die Frage der Konnektivität, der Daten sozusagen Ansprache und dergleichen mehr. Daraus könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie machen, wenn man das wollte. Wir kommen leider schon ans Ende. Voll schade eigentlich, weil du sehr viel Spannendes zu berichten hast. Letzte Frage für heute von mir. Du hast jetzt schon so viel Inspirierendes hier von dir gegeben, aber gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, zum Nachdenken gebracht hat?
Mhm. Und das passt auch, glaube ich, echt gut zu dem, worüber wir hier schon gesprochen haben. Ich habe das Buch Die große Arbeiterlosigkeit gelesen und ich glaube, der Sebastian Detmers war auch schon bei dir.
Ja.
Und ich habe eigentlich immer die Regel, während eines Urlaubs keine Sachbücher zu lesen. Aber ich bin in die Falle getappt und habe mir nur den Anfang durchgelesen und war irgendwie sofort drin. Und das hat mich richtig nochmal umgehauen, einfach was da vor uns steht bezüglich demografischen Wandel weltweit, bis dahin, dass die Menschheit auch wieder sinken wird auf natürliche Art und Weise, was für den Planeten großartig ist, aber was für unsere ganzen Systeme und letztendlich natürlich auch für Unternehmen eine Riesen-Challenge sein wird, eine total spannende Challenge, behaupte ich. Und wo wir aber jetzt, und dabei kann ich, glaube ich, gut abrunden, auf einem ganz guten Weg sind, weil wir wissen, wir wollen ein gutes Unternehmen sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, nach vorne hin immer noch, also gerade attraktiv für Mitarbeiter zu sein. Und auf der anderen Seite zu digitalisieren, wo du nur kannst. Und ich glaube, das ist wieder genau, da sind wir bei meinem Hard Value. Mach was für die Menschen, aber digitalisiere auch, schaffe Value. Da bin ich mittendrin und das inspiriert mich.
Sagt Frank Schmalfeld, der fürs Thema People Experience bei DHL zuständig ist. Lieber Frank, danke, dass du dir 30 Minuten Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich fand es mega spannend. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg und jetzt gleich einen schönen Urlaubsantritt.
Haha, top. Danke, Gero. Hat mir auch Spaß gemacht.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.